Ja, guten Morgen. Jesus ist auferstanden. Der Predigtext für heute, den ich mir gar nicht aussuche, sondern den ja immer so vorgegeben ist, ist ganz schön anspruchsvoll. Und ich lese ihn deshalb erstmal, ohne dass ihr die Folien dazu habt, sodass ihr einfach mal zuhört und nicht mitlest. Und danach geht es dann Vers für Vers. Es ist ein toller Text mit einer tollen Aussage. Und ich lese aus 1. Korinther 15, Abvers 20. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt, so bringt auch ein Mensch die Auferstehung der Toten. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Dies geschieht für jeden nach seinem Platz, den Gott für ihn bestimmt hat. Als erster wird Christus auferweckt. Danach, wenn er wiederkommt, folgen alle, die zu ihm gehören. Und dann kommt das Ende. Christus übergibt Gott, dem Vater, seine Herrschaft. Zuvor wird jede andere Herrschaft, jede Gewalt und jede Macht vernichtet. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde zu Füßen gelegt hat. Und der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Denn Gott hat alles ihm zu Füßen gelegt. Und das bedeutet, alles ist ihm, Christus, unterworfen. Eins jedoch ist offenkundig, davon ist der ausgenommen, der ihm alles unterworfen hat, Gott. Und sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich unterwerfen. Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Und das geschieht, damit Gott alles umfasst und in allem gegenwärtig ist. Wie überzeugt man Menschen davon, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass Jesus lebt? In dieser Gemeinde in Korinth, an denen dieser Brief ging, war eine Gruppe von Menschen, die nicht glaubten, dass die Toten auferstehen und deshalb auch nicht glaubten, dass Jesus von den Toten auferweckt worden ist. Und dieses ganze Kapitel 15 ist das Kapitel der Auferstehung. Und in dem ersten Teil argumentiert Paulus, warum die Auferstehung von Jesus vertrauenswürdig ist. In dem Teil, den ich gerade vorgelesen habe, spricht er davon, welche Folgen die Auferstehung für Jesus hat und warum es auch wichtig ist, dass er auferstanden ist, warum es von Bedeutung ist und was es ändert. Und danach, das Ende des Kapitels, beschreibt er, soweit er das wissen kann, wie genau diese Auferstehung am Ende der Zeit geschehen wird. Also es ist kein ausschließliches Problem unserer Zeit, die Auferstehung von Jesus. Ich kenne auch viele, die nicht an die Auferstehung von Jesus glauben. Selbst Leute, die sich für gläubig halten. Sie halten es für ein Mythos. Jesus ist in uns auferstanden, aber leibliche Auferstehung, das ist ja doch ein bisschen zu viel verlangt zu glauben, so sagen sie. Und diese Menschen hier in Korinth haben das Gleiche gedacht. Und überhaupt, die Griechen haben nicht an eine Auferstehung des Leibes geglaubt. Für die war der Leib etwas, das man unbedingt überwinden musste. Der Leib war, also der Geist, das ist erhöht worden. Und wenn wir sterben, dann wird unser Geist in irgendeine himmlische Sphäre erhoben werden und endlich wird unser Geist frei sein. Aber unser Körper wurde als etwas Schlechtes, als etwas Niedriges angesehen. Leibliche Auferstehung, das war für die gar nicht wünschenswert. Und die jüdischen Menschen, die Juden, die erwarteten zwar eine Auferstehung tatsächlich, aber erst am Ende der Zeit, auch so wie wir das haben. Und die konnten sich nicht vorstellen, dass einer schon vorher auferstanden ist. Am Ende der Zeit, bei der Wiederherstellung aller Dinge, wenn der Messias kommt, dann wird die Auferstehung sein. Und dazu kommt, also Jesus war ja nicht die einzige Person in seiner Zeit, die von sich behauptet hat, der Messias zu sein. Und auch die anderen Messiasse, Retter, hatten ihre Anhänger und Jünger. Die sind alle gestorben oder hingerichtet oder ermordet worden. Und nie ist auch nur einer von diesen Anhängern auf die Idee gekommen zu behaupten, dass ihr Führer leiblich auferstanden sei. Weil der Gedanke ist einfach zu absurd. Nein, es musste dann ein Nachfolger her. Entweder die Gruppe löste sich auf oder man hatte einen neuen Führer. Und wie kommen also die Jünger von Jesus darauf zu behaupten und damit auch noch erfolgreich zu sein? Erstens, das Grab war leer. Und zweitens, sie haben Jesus gesehen und gesprochen, sie sind ihm begegnet. Das wird in dem ersten Teil dieses Kapitels beschrieben. Das Grab war leer. Wenn es den Leichnam von Jesus irgendwo noch gegeben hätte, wäre er aufgetaucht. Die Priester, die Pharisäer, Schriftgelehrten hatten großes Interesse daran, die Leiche von Jesus zu zeigen. Die gab es aber nicht. Und die Jünger hätten niemals ihr Leben für eine eigene Lüge verloren. Sie hätten vielleicht versucht, so eine Lüge in die Welt zu setzen, wenn sie dadurch Macht und Ansehen und Geld gewonnen hätten, haben sie aber nicht. Die sind alle recht mittellos auf Spenden angewiesen, den Märtyrertod gestorben. Warum sollten sie das tun, wenn sie Jesus nicht wirklich begegnet wären? Und ernsthaft, bis ins vierte Jahrhundert hinein war es nicht cool, Christ zu sein. Man wurde verspottet und verfolgt. Warum setzt sich diese These also durch? Weil das Grab leer war und weil Jesus auferstanden ist. Er ist den Jüngern begegnet. Es gab, als Paulus das geschrieben hat, gab es Augenzeugen. Er selbst war einer, aber es gab die Frauen. Dann ist er den Jüngern zusammen erschienen. Dann ist er nochmal Petrus allein erschienen. Dann ist er nochmal eine Gruppe von Jüngern erschienen. Und dann ist er auf einen Schlag einer Gruppe von 500 Menschen auf einmal erschienen. Und als Paulus diesen Brief schrieb, waren die meisten dieser Menschen tatsächlich noch am Leben. Man hat sie fragen können. Was habt ihr da gesehen? Also dass 500 Leute gleichzeitig die gleiche Halluzination haben, ist unwahrscheinlich. Jesus war kein Geist, er hatte einen Körper, man konnte ihn anfassen, er konnte essen und trinken. Er wurde von vielen Menschen nach der Auferstehung gesehen. Und es wurde aufgeschrieben. Und eins dieser Dokumente, die wir haben, haben wir auch. Paulus hat diesen Brief noch im ersten Jahrhundert geschrieben. Wisst ihr, ihr wisst alle, ihr habt alle gehört von dem Brand in Rom, den Nero angezettelt hat und an den Christen zugeschoben hat. Wisst ihr, wie viele historisch glaubwürdige Dokumente es gibt, die dieses Ereignis bezeugen? Also Dokumente entweder aus dieser Zeit direkt von Zeitzeugen oder vielleicht 100 oder 200 Jahre später, die sich darauf berufen. Keine 10. Es gibt keine 10 Handschriften und die widersprechen sich. Hat wirklich Nero das gemacht oder ist der Brand einfach passiert? Sind deshalb die Christen verfolgt worden oder sind sie nicht schon vorher verfolgt worden? Gar nicht so eindeutig. Wir wissen das nur aus Hollywood-Filmen. Aber dass Jesus auferstanden ist, dass er diesen Menschenbesuch also gesehen hat, gibt es aus der Zeit der ersten 300 Jahre 5668 glaubwürdige Dokumente, die davon sprechen und die sich nicht widersprechen, sondern die sagen, Jesus ist auferstanden, die haben ihn gesehen, die haben ihn gesehen, dort ist er erschienen, das Grab ist leer und nein, die Pharisäer haben keine Leiche gefunden. Also nur mal abgesehen davon, dass du vielleicht nicht an Wunder glaubst oder nicht an Gott glaubst, nenn mir einen logischen Grund, warum die Berichte, so wie die sie in der Bibel aufgeschrieben sind, nicht stimmen können. Überzeug mich davon, warum das nicht stimmen kann. Warum sollte jemand sowas erfinden und diese Erfindung auch noch erfolgreich sein, so dass ich hier heute noch stehe und darüber predige? Was, wenn es wirklich mehr gibt, als wir uns vorstellen können? Was, wenn es wirklich wahr ist? Wenn Jesus wirklich auferstanden ist? Was, wenn dein Leben einen Sinn, ein Ziel, eine Bestimmung hat, die weit über das hinausgeht, was du dir vorstellen kannst und die über das Leben, das du jetzt führst, hinausgeht? Wenn du wirklich echtes, ewiges Leben haben könntest? Was, wenn der Tod, wenn die Ungerechtigkeit, die Krankheit, Kriege, die ganzen Diktatoren und so nicht das Ende sind, sondern uns noch etwas anderes erwartet? Vers 20. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Auch Paulus war einer dieser Zeugen, auch ihm ist Jesus begegnet. Nun ist Christus von den Toten auferweckt. Das schreibt er hier, weil er Jesus gesehen hat. Und Jesus war der Erste, der auferstanden ist. Es sind manche Tote wiederbelebt worden, aber die Auferstehung von Jesus ist noch was anderes. Und weil Jesus auferstanden ist, hat das Konsequenzen für uns. So lesen wir in Vers 22, denn durch einen Menschen kam der Tod in die Welt und so bringt auch ein Mensch die Auferstehung. Weil wir mit Adam verbunden sind, müssen wir alle sterben. Weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir lebendig gemacht. Wir sind Menschen. Das bedeutet hier mit Adam verbunden. Wir sind genau wie Adam. Also, wir müssen sterben. Du musst sterben. Wenn eins sicher in deinem Leben ist, ist es dein Tod. Aber der Tod ist nicht das Ende. Auferstehung gibt es für alle, die mit Christus verbunden sind, so sagt es dieser Vers. Weil wir mit Christus verbunden sind, werden wir lebendig gemacht. Und dann in Vers 23, als erster wird Christus auferweckt, danach, wenn er wiederkommt, folgen alle, die zu ihm gehören. Diese Verse, das ist sozusagen ein Weltplan von Gott. Das hat er von Anfang an so geplant. Als erstes wird Christus auferstehen. Und er ist auferstanden. Dieser Plan, check, abgehakt. Aber dann, wenn er wiederkommt, folgen alle, die zu ihm gehören. So war Gottes Plan, so haben es schon die Schriften im Alten Testament prophezeit. Also Christus ist auferweckt, der Erste. Und wir werden auferweckt, wenn er wiederkommt. Vers 24. Dann kommt das Ende. Christus übergibt Gott dem Vater seine Herrschaft, aber zuvor wird jede andere Herrschaft, jede Gewalt und jede Macht vernichtet. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde zu Füßen gelegt hat. Und der letzte Feind, den er vernichten wird, ist der Tod. Dieser Text sagt Folgendes. Christus herrscht jetzt. Er sitzt jetzt auf dem Thron. Er herrscht im Himmel. Und er wird so lange herrschen, also dieses Zeitalter wird so lange andauern, bis alle andere Gewalt und Macht vernichtet ist. Und andere Mächte und Gewalten, das sind die Mächte und Regierungen, die ihre Herrschaft auf Lüge, Gewalt, Ausbeutung, Habgier und Egoismus gründen. Deren Folge Kriege, Rassismus, Antisemitismus, Menschenhandel, Ausbeutung der Schöpfung, das sind die sichtbaren Folgen dieser Mächte. Und wer Nachrichten schaut, weiß, was ich meine. Das ist die Welt, in der wir leben. Aber am Ende werden diese Mächte des Todes besiegt werden, weil Gott alle Macht und alle Herrschaft und alle Autorität im Himmel und auf Erden Jesus übergeben hat. Gott wird ihm, Christus, alles unterwerfen, bis auch der letzte Feind, der Tod, vernichtet ist. Der Tod wird vernichtet. Also Ostern, die Auferstehung, die wir heute feiern, das bedeutet, Jesus hat den Tod besiegt. Und tatsächlich hat der Tod keine Macht mehr über uns. Wenn wir sterben, werden wir mit Jesus leben. Der Tod ist besiegt, aber noch nicht vernichtet. Noch müssen wir alle sterben. Aber eines Tages, so sagt dieser Text hier, wird der Tod vernichtet sein. Der Tod wird nicht mehr sein. Schmerz und Leid wird nicht mehr sein. Alle Tränen wird Gott abwischen. Und dann wird Christus, der Sohn, dem Vater alles darbringen, alles übergeben, die ganze Schöpfung wieder zurückgeben, seine Herrschaft wieder dem Vater übergeben. Eine Welt, eine Schöpfung, die gereinigt ist, die geheiligt ist und die geheilt ist. Vers 28. Sobald ihm nun alles unterworfen ist, wird auch der Sohn selbst sich unterwerfen. Er wird sich Gott unterwerfen, der ihm alles unterworfen hat. Das geschieht, damit Gott alles umfasst und in allem gegenwärtig ist. Diese Phase der Herrschaft Christi, die jetzt ist, wird ein Ende haben, wenn Jesus wiederkommt. Es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Und Paulus sagt mal in Römer 8, Vers 21, denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zur Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Also die Schöpfung, die Erde, da gibt es auf irgendeine Art, die wir uns nicht vorstellen können und die wir nicht wissen, eine Transformation, eine Erneuerung, eine Wiederauferweckung. Das ist dieses Bild, wenn die neue Erde und der neue Himmel vom Himmel herabkommt. Es wird eine totale Erneuerung geben, eine Transformation. Die Schöpfung wird aus ihrer Vergänglichkeit befreit. Und bevor das passiert, wird Jesus den Tod vernichten. Er wird alles dem Vater zurückgeben. Mission accomplished, Auftrag erfüllt. Ich habe getan, was du wolltest. Er wird sagen, es war dein Wille, Vater, dass ich den Tod besiege und die Welt überwinde, dass ich diese Mächte des Todes, dass ich über sie regiere und sie vernichte. Und jetzt komme ich zu dir und ich präsentiere dir und ich schenke dir das Ergebnis, die neue Schöpfung, der neue Himmel, die neue Erde, geheiligt und perfekt. Und er wird sich vor dem Vater niederwerfen und wird es ihm geben, weil er den Vater liebt. Und diese Verse werden manchmal so verstanden, als würde es in dieser Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, eine Hierarchie geben, als stände der Vater über dem Sohn. Das ist hiermit nicht gemeint. Innerhalb der Dreieinigkeit, so wie wir das nennen, gibt es keine Hierarchie. Da gibt es vollkommene Liebe. Das Christentum ist die einzige Religion, die lehrt, dass Gott dreieinig gibt. Selbst das Wort beschreibt ja nur schwer, wie wir uns das vorstellen können. Aber dass Gott von Ewigkeit her, der eine Gott, in drei Personen existiert, als Vater, als Sohn, als Heiliger Geist. Gott ist in seinem tiefsten Wesen Beziehung, auf Beziehung angelegt. Und diese Beziehung ist Liebe. Der Vater liebt den Sohn mit allem, was er hat, durch den Heiligen Geist. Und der Sohn liebt den Vater und gibt sich in ihm mit allem, was er hat, durch den Heiligen Geist. Gott ist Liebe. Das ist seine Substanz. Das ist seine Persönlichkeit. Das ist sein Wesen, seine Existenz. Und dieses innere Leben des dreieinigen Gottes, dieses Prinzip der Trinität, ist nicht Ich-Bezogenheit, sondern immer auf den anderen ausgerichtet, immer gegenseitige, sich hingebende, innige Liebe, immer, was willst du, wie kann ich dich glücklich machen, was kann ich für dich tun, damit es dir gut geht. Und so lieben sich Vater, Sohn und Heiliger Geist wie in einem Tanz, wie Planeten, die umeinander kreisen, in ewiger Liebe. Und diese Liebe ist so stark, dass sie sozusagen übergeschwappt ist. Unsere Schöpfung ist ein Produkt dieser Liebe. Denn Gott hat diese Schöpfung aus Liebe zum Sohn erschaffen. Er wollte, dass der Sohn herrscht für diese Schöpfung. Und so ist es nur natürlich, dass der Sohn, wenn er dann diese Schöpfung gerettet hat und die Mächte vernichtet hat, seinem Vater wieder alles zurückgibt. In diesem Tanz der Liebe. Sie verschenken sich einander, sie dienen sich einander. Der Vater liebt den Sohn und verherrlicht den Sohn, indem er ihm alle Macht über das ganze Universum, über alle Mächte und Gewalten schenkt. Und der Sohn liebt den Vater und wird ihm alles vor die Füße legen und ihm alles zurückgeben und das tun, was der Vater will. Liebe, die unbegrenzt ist und noch nicht einmal in der Dreieinigkeit sich selbst genug ist, sondern die überfließt und uns mit einschließt. Wir werden mit in diese göttliche Liebe mit hineingenommen. Und das ist die Botschaft von Ostern. Und das bedeutet Auferstehung. Denn Jesus wurde Mensch. Also Jesus war schon immer, von Ewigkeit her, war er Gott und er war bei Gott. Aber er war schon noch nicht Mensch schon immer. Er wurde erst Mensch, als er vor 2000 Jahren auf diese Erde kam. Er wurde Gott Mensch. Er verlor seine Gottheit nicht. Aber er wurde auch Mensch. Er war ganz Gott und ganz Mensch. Als er starb, war er Mensch. Als er auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist, hat er sein Menschsein nicht abgelegt. Er ist immer noch ganz Mensch und ganz Gott. Das ist die neue Schöpfung. Jesus ist der Erste dieser neuen Schöpfung, der zweite Adam. Und jetzt in diesem göttlichen Tanz der Liebe untereinander gibt es also eine Veränderung. Der Sohn ist Mensch geworden. Und in dem Sohn, in Christus, ist die ganze Menschheit in diesen Tanz nun mit eingeschlossen, denn durch den Heiligen Geist bekommen wir Anteil an Gott. Wir bekommen Anteil an seiner Herrlichkeit. Petrus sagt, wir sind ein Volk von Königen und Priestern. Paulus sagt an anderer Stelle in Epheserbrief, wir herrschen jetzt schon mit Christus auf dem Thron. Das sind unsere Zukunftsaussichten für alle, die zu Jesus gehören. Ich weiß, das klingt total fantastisch, irgendwie unrealistisch, wie eine fromme Spinnerei, aber das ist das, was hier steht. Wie genau das aussehen wird, das bleibt unserer begrenzten Vorstellungskraft überlassen. Wir können es nur ahnen. Aber das ist das Ergebnis der Auferstehung von Jesus Christus. Das sind die Folgen des ersten Osterfestes vor 2000 Jahren. Es ist viel mehr als nur ein Überleben eines Lehrers oder Propheten oder Gottes. Es ist der Anfang einer Neuordnung, der Anfang einer Neuschöpfung. Das ist das Versprechen der Auferstehung, die jedem gilt, auch euch. Und deshalb haben wir den Heiligen Geist bekommen. Denn durch diesen Heiligen Geist haben wir Anteil an dieser göttlichen Natur. Wir sind geheiligt, gereinigt. Und das bedeutet auch die Taufe, ne? Durch die Taufe sind wir gestorben und mit Jesus auferstanden. Indem wir in das Wasser hineintauchen, sterben wir und wir kommen heraus und wir stehen auf. Wir sind jetzt schon die neue Schöpfung. Wir sind jetzt schon Miterben. Wir sitzen jetzt schon mit Christus auf dem Thron, weil wir durch den Heiligen Geist mit Christus verbunden sind. Und dann, wenn das Ende da ist, in diesem neuen Himmel und der neuen Erde, werden wir alle einander lieben und dienen. Neid wird nicht mehr sein. Keiner wird den anderen mehr verletzen oder töten oder ausrauben oder was sonst Menschen Böses einander tun können. Wir werden lieben und wir werden geliebt werden. Nicht als Geistmenschen, sondern als Menschen, die neu wurden, die eine neue Schöpfung sind. Weil das Böse und der Tod vernichtet wird. Und weil kein Unheiliger, kein Mörder, kein Verbrecher, kein Ehebrecher, weil diese Leute sind dort nicht. Die Macht ist vorbei, dieser Menschen. Jesus wird herrschen mit uns. Und wir werden in diesem Tanz der Liebe diese Erde gestalten, die neue Erde. Und die Zukunft, die beginnt jetzt hier. In dem Brief an den Kolosser fasst Paulus dieses Evangelium mit diesen Worten zusammen. Christus ist in euch. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch, Christus in dir. Und als Nachfolger und Nachfolgerin von Jesus sollen wir jetzt schon leben, wie in dieser neuen Welt, die uns verheißen ist. Wir sollen uns jetzt schon gegenseitig lieben, Gutes tun, uns helfen, uns ermutigen. Wir sollen barmherzig sein, keine Rache üben, sondern unsere Feinde segnen, uns gegenseitig vergeben, uns um die Armen kümmern, für Gerechtigkeit einstehen, Frieden stiften, diese Welt zu einem besseren Ort machen und schon zeichenhaft vorausbilden, was eines Tages ganz sein wird, weil Jesus den Tod besiegt hat, weil er auferweckt wurde. Nun ist Christus aber von den Toten auferweckt worden, und zwar als erster der Verstorbenen. Und weil wir aber mit Christus verbunden sind, werden wir alle lebendig gemacht. Dieses neue Leben gibt es auch für dich. Auch für dich ist Christus gestorben und wurde auferweckt, damit du dieses ewige Leben haben kannst. Damit du schon jetzt ein neues Leben hast, schon jetzt aus dieser Kraft leben kannst, schon jetzt mit Gott verbunden bist. Auch du darfst Jesus in dein Leben einladen und aufnehmen und schon jetzt in dieser neuen Wirklichkeit als neue Schöpfung leben. Amen.